Sie hören eine Predigt von Pfarrer Matthias Pfähler der Gellertkirche Basel.
Ja, heute also Dankbarkeit als Thema für diesen Erntedankgottesdienst, den wir heute hier feiern. Im 5. Buch Mose, im 8. Kapitel, Vers 10 heißt es, da sagt Mose zum Volk: Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Vor vielen Jahren war ich in einem Seminar im Ländliheim in Oberäggeri, am Äggerisee, und da ist mir aufgefallen, dass die Diakonissen nicht nur vor dem Essen gebetet haben, sondern auch nach dem Essen wurde nochmal gebetet. Und ich dachte, es ist schon etwas übertrieben, bis ich dann mal auf diesen Vers gestoßen bin. Gott hat also Israel ein gutes Land verheißen, in dem Milch und Honig fließen, und jetzt sind sie an dieser Grenze zum guten Land und hören nochmal von Mose einige Worte. Sie waren also aufgebrochen in Ägypten mit dieser Verheißung, mit diesem Versprechen von Gott: Ich führe euch in ein Land, wo Milch und Honig fließen. Sie waren voller Dankbarkeit, endlich aus der Sklaverei in Ägypten loszukommen und in ein Land unterwegs zu sein, das ihnen gehören würde, voller Hoffnung, voller Erwartung, voller Leben in Freiheit waren sie unterwegs. 3 Monate später standen sie an der Grenze zum verheißenen Land. Mose sandte Kundschafter aus, also Spione, um das Land auszukundschaften, und als die zurückkamen, berichteten sie, was sie gesehen haben. Nun heißt es dort, dass 10 von den Spionen, von den Kundschaftern folgenden Bericht zurückbrachten: Es ist unmöglich für uns, das Land einzunehmen. Es leben Riesen in dem Land und die Städte sind befestigt. Sie urteilten nach dem Motto: Ich glaube nur, was ich sehe. Und nur 2 Kundschafter, Josua und Kaleb, sagten: Das Land ist sehr gut, und wenn der Herr will, dann wird er uns da hineinführen. Die beiden urteilten nach dem Motto: Ich sehe das, was ich glaube. Mein Vertrauen in Gott ist größer als die schwierigen oder bedrohlichen Umstände. Leider ließ sich das Volk Israel mehr von den 10 negativen, zweifelnden Kundschaftern beeinflussen als von den 2 Glaubenden. Und so führte der Weg aus der Sklaverei in Ägypten ins verheißene Land nicht nur 3 Monate, sondern ganze 40 Jahre lang durch die Wüste. Als das Volk Israel nun nach 40 Jahren Wüstenerfahrung wieder an der Grenze steht, da geht Mose nochmal mit ihnen den Weg durch, den sie gegangen sind. Er erinnert sie, wie Gott mit ihnen war, wie er sie versorgt hat, wie er ihnen Gebote gab, Verheißungen und Mahnungen. Und das lesen wir im 5. Buch Mose. Ich möchte heute auf das 8. Kapitel eingehen und folgende Fragen stellen. Was geschieht eigentlich in Wüstenzeiten? Zweitens, was erwartet das Volk oder uns im verheißenen Land? Und drittens, warum ist Dankbarkeit so entscheidend, um im guten Land zu leben? Erstens also, was geschieht oder was geschah in Wüstenzeiten? Ich lese ab Vers 2. Erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bis hierher geführt hat, an die 40 Jahre in der Wüste. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinen Geboten leben würdet oder nicht. Er legte euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern von allem, was der Herr ihm zusagt. In diesen 40 Jahren ist eure Kleidung nicht verschlissen und eure Füße sind nicht geschwollen. Und daran könnt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, es gut mit euch meint. Er erzieht euch wie ein Vater seine Kinder. Beachtet deshalb seine Weisungen, lebt so, wie es ihm gefällt und habt Ehrfurcht vor ihm. Also nochmal, für Israel ist der Weg aus der Sklaverei in Ägypten ins verheißene Land 40 Jahre durch die Wüste gegangen. Als sie Hunger und Durst litten, da haben sie erlebt, wie Gott sie versorgt hat. Trotzdem stand in Israel immer wieder auf der Kippe, zurückzuwollen ins Land Ägypten. Sie erinnerten sich an den Fisch und an den Knoblauch und ans Gemüse, die sie hier in der Wüste vermissten. Kann ich jetzt noch nachvollziehen. Sie waren unzufrieden mit Gott und sie stellten ihn in Frage. Sie sagten, ja, hat Gott nicht gesagt, er führt uns in ein Land, wo Milch und Honig fließen? Was soll denn das jetzt hier, diese Wüste? Wir würden lieber Sklaven sein in Ägypten und gutes Essen haben, als hier in der Wüste umzukommen, als freie Menschen. Doch die 40 Jahre in der Wüste waren keine sinnlose Bestrafung Israels für ihren Unglauben, sondern es war Gottes Weg, sein Volk zu erziehen, sie zu lehren, sie anzuleiten, dass sie ihm vertrauen können. Und so erinnert Mose sie nochmal daran, erinnert euch an den langen Weg, vergesst nicht, wie Gott euch in Schwierigkeiten und Nöten geholfen hat. Und liebe Gemeinde, viele von euch sind auch schon lange oder vor langer Zeit aufgebrochen. Einige von euch vielleicht schon mehr als 40 Jahre, vielleicht vor 50 Jahren oder 60 Jahren. Einige von euch erst auch vor einem Jahr oder vor 3 Jahren. Ihr seid aufgebrochen im Glauben an Jesus. Du hast damals den Ruf von Gott deutlich vernommen. Du wurdest innerlich berührt von seiner Liebe. Du hast dein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Und all seine Zusagen waren für dich lebendig und so lebensschaffend. Dein Herz war voller Dankbarkeit. Und dann kamen Prüfungen in der Ehe, in der Familie, Prüfungen am Arbeitsplatz, Prüfungen in der Gemeinde oder durch Krankheitserfahrungen oder auch durch den Tod von lieben Angehörigen. Manche dieser Erfahrungen wurde für dich zu einer Wüstenzeit. Schmerz, Enttäuschung, Entmutigung haben dir zugesetzt. Und wisst ihr, viele Menschen verbittern über solchen Erfahrungen. Und die Tatsache, dass du heute hier sitzt, ist eigentlich ein Zeugnis, das zeigt, dass du trotz allem und in allem, was du erlebt hast in deinem Leben, an Gott festgehalten hast. Oder zumindest nicht bereit bist, loszulassen. Denke mal für einen Moment an die schwierigen Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr. Wie ist es dir da ergangen? Und was hat dich ermutigt, an Gott festzuhalten? Vielleicht bist du heute Morgen auch hier und steckst gerade mittendrin in so einer Wüstenerfahrung. Du empfindest Mangel, du siehst wenig von Gottes versprochenem Segen. Vielleicht bist du auch schon versucht gewesen, die ganze Sache mit dem Glauben einfach hinter dir zu lassen. In der Wüste, in Lebensprüfungen wird unser Glaube herausgefordert, auf die Probe gestellt. In der Wüste erfahren wir, wie schwach und wie hilfsbedürftig wir sind, wie abhängig. In der Wüste lernen wir, Gott zu suchen. In der Wüste lernen wir, abhängig zu werden von seiner übernatürlichen täglichen Versorgung. In Wüstenzeiten lernen wir ein Stück mehr Gott zu vertrauen. Und jetzt kommen wir also zum guten Land. Die stehen jetzt an der Grenze, die Wüstenzeit ist hinter ihnen. Sie stehen an der Grenze zum guten Land. Zweitens also, was kommt jetzt, was erwartet uns im verheißenen Land, das verheißene Land? Das Volk Israel also steht jetzt hier und Mose beschreibt, was sie erwartet. Der Herr, euer Gott, bringt euch in gutes Land. Es ist reich an Grundwasser, an Quellen und Bächen, die in den Bergen und Tälern entspringen. Es gibt dort Weizen und Gerste, Weintrauben und Feigen, Granatäpfel, Oliven und Honig. Ihr werdet nicht von karger Kost leben müssen, es wird euch an nichts fehlen. Das Gestein des Landes enthält Eisen und in den Bergen könnt ihr Kupfer gewinnen. Ich weiß nicht, wenn ihr das so lest oder mitlest, ich denke, man könnte sich fast vorstellen, er beschreibt die Schweiz hier. Also, wir sind uns manchmal gar nicht bewusst, in was für einem wunderbaren Land wir hier wohnen. Wir haben sauberes Trinkwasser. Wir können jederzeit einen Hahn aufmachen und im Sommer unsere Gärten mit Trinkwasser besprengen oder sogar unsere Swimmingpools mit Trinkwasser füllen. Ich hatte mal einen indischen Gast bei mir in der Schweiz und der hat so große Augen gemacht, als er einen Waschwagen gesehen hat, durch die Straßen fahren, dass die Straßen gewaschen werden. Und ich habe ihm dann gesagt, dass es Trinkwasser ist, was da gebraucht wird. Das ist für Leute völlig undenkbar, diese Fülle an Wasser, an gutem Wasser, die wir so verschwenden können. Und wir haben Überfluss an Nahrung. Wenn ich einkaufen gehe, da bekomme ich auch Honig und Milch. Und dann gibt es noch auch andere gute Sachen, feinen Most oder für die, die es lieber mögen, Wein. Oh, der kommt nicht aus der Schweiz. Italien ist auch gut. Oh, und noch mehr aus Italien, aber wir können es bei uns kaufen, immerhin. Und Kartoffeln, also wenn ihr Zweifel habt, könnt ihr nachher gucken, sind Kartoffeln drin. Und natürlich für Basler darf das nicht fehlen, sogar zum Superpreis, Leckerli. Versteht ihr? Wir haben schöne, beheizbare Wohnungen. Wir haben Überfluss an materiellen Gütern. Wir haben funktionierende Infrastruktur. Denkt nur einmal, dass ihr nie Stromunterbruch habt. Denkt nur einmal daran, dass euer Abwasser entsorgt wird, ohne dass ihr davon etwas riecht. Meistens nicht. Oder dass euer Abfall von den Abfallentsorgungen bei euch vor dem Haus abgeholt wird. Medizinische Versorgung, Schulsystem und so weiter. Wir könnten noch viel aufzeigen, was für ein wunderbares Land wir hier haben. Und es ist kein Wunder, dass Menschen, die aus ärmeren Ländern kommen, wenn sie Bilder sehen oder hören, wie es hier in der Schweiz ist, ist das für sie ein Traumland im Vergleich zu ihrem Wüstenland. Nun sagt also Mose, der Herr bringt euch in ein gutes Land. Und lass uns das mal ganz persönlich nochmal für uns runterbrechen. Wo hat Gott dich in gutes Land geführt? Wo erlebst du Spuren von erfüllten Verheißungen Gottes in deinem Leben? Hast du Antwort auf ein Gebet erhalten? Oder hat dich Gott in neue Aufgaben hineingeführt? Bist du befördert, bestätigt, ermutigt oder geheilt worden? Hast du eine Prüfung oder einen Ausbildungsabschluss gut bestanden oder eine Operation gut überstanden? Lass uns kurz nachdenken, wo wir gutes Land erleben oder erlebt haben. Und versteht ihr, wenn wir gute Dinge erleben, sind wir dankbar. Wenn wir von einer bedrohlichen Krankheit wieder geheilt werden oder es besser wird, wir gesund geworden sind, oder wenn wir nach langer Suche endlich wieder eine Arbeit haben, wenn eine schwierige Beziehungssituation sich geklärt hat, oder wir ein lang ersehntes Ziel endlich erreicht haben. Das erfüllt uns mit Dankbarkeit. Wenn wir nach einer Wüstenzeit endlich wieder zur Ruhe gekommen sind, ein Stück verheißenes Land erleben, dann sind die meisten von uns bereit, in großer Dankbarkeit auch große Versprechen an Gott abzugeben. Sein Handeln ist uns noch so nahe, so präsent. Und so versprechen wir ihm unsere Hingabe, unsere Treue, auch finanzielle Großzügigkeit oder was es dann ist. Doch wie schnell gewöhnen wir uns auch wieder daran, wenn es uns rundum gut geht. Und wie schnell vergessen wir, was Gott für uns getan hat, dass es mal anders war. Und vielleicht auch, wie schnell vergessen wir, was wir ihm damals versprochen haben, als er uns aus der Wüste in das gute Land hineingeführt hat. Drittens, also der Gedanke, warum ist Dankbarkeit entscheidend? Wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Es ist doch so, normalerweise zeigen wir Dankbarkeit, wenn wir Mangel erlebt haben und dann etwas Gutes bekommen, das diesen Mangel ausfüllt. Also wenn ich hungrig nach Hause komme und ich rieche schon, es ist was Feines gekocht worden und der Tisch ist gedeckt, dann freue ich mich, an den Tisch zu sitzen, bin dankbar für das gute gekochte Essen und dann ist es wie selbstverständlich, dass wir auch Gott Danke sagen für das Gute, das hier auf dem Tisch ist, auf das wir uns freuen, dass wir dann essen können. Und jetzt fordert uns Vers 10 auf, wenn du gegessen hast und satt bist und kein Bedürfnis und keinen Mangel mehr hast, dann sollst du den Herrn loben. Und die kommenden Verse, wo Mose jetzt weiterspricht, die erläutern nochmal etwas davon, warum das so wichtig ist, dankbar zu sein und Gott zu loben, wenn wir keinen Mangel haben, wenn wir satt sind, wenn gerade alles gut läuft in unserem Leben. Sie sprechen über vier Gefahren von Sattheit und Wohlstand. Eine erste Gefahr, die Mose beschreibt, Gottes Wort vergessen. Vers 11, hütet euch davor, ihn zu vergessen und seine Gebote, Weisungen und Ordnungen zu missachten, die ich euch heute weitergebe. Versteht ihr, wenn materielle Werte zunehmend Platz einnehmen in unserem Herzen, dann besteht die Gefahr, dass wir uns weniger mit Gottes Wort beschäftigen, weniger uns abhängig fühlen und dass plötzlich etwas anderes unser Herz mehr erfüllt. Deshalb hier die Mahnung, Gottes Wort nicht zu vergessen oder auch nicht weniger zu beachten. Eine zweite Gefahr, Gottes Taten vergessen. Ich lese ab Vers 12. Denn das könnte geschehen, wenn ihr genug zu essen habt, schöne Häuser baut und bewohnt, wenn eure Herden wachsen und ihr reich werdet an Gold, Silber, Bitcoins und anderen Gütern. Entschuldigung, das steht nicht im Text. Dann könntet ihr überheblich werden und den Herrn, euren Gott, vergessen. Dabei hat er euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Er war es, der euch durch die große, schreckliche Wüste geführt hat, wo Giftschlangen und Skorpione lauerten. In diesem ausgedörrten Land ließ er für euch Wasser aus dem harten Felsen hervorquellen und gab euch Manna zu essen, das eure Vorfahren nicht kannten. Durch diese schwere Zeit wollte er euch auf die Probe stellen, um euch danach umso mehr mit Gutem zu beschenken. Wenn es uns dann rundherum gut geht, können wir in Gefahr stehen zu vergessen, wie Gott in unser Leben eingegriffen hat, wo er uns geholfen hat, wo er uns einen Neuanfang geschenkt hat. Und so ermahnt in Psalm 103 der David, der Liedschreiber, sich selbst, wo er sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, dass deine Begabungen, deine Fähigkeiten, deine Erfolge, deine Errungenschaften, dein Wohlergehen von ihm kommen. Und vergiss nicht, wie er dich gerufen hat, wie du Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser kennengelernt hast und wie du erleben konntest und kannst, wie er in dein Leben hineinspricht, wie er dich führt, wie er dir deine Schuld vergibt, wie er neue Anfänge schenkt in deinem Leben. Vergiss Gottes Taten nicht. Dritte Gefahr, überheblich werden. Vers 17, wenn dieses Gute nun kommt, dann sag nicht, das haben wir aus eigener Kraft geschafft, es ist unsere Leistung. Vor ein paar Jahrzehnten, ich muss zugeben, es ist schon eine Weile her, als man in der Schweiz noch mit Bargeld bezahlte, sind mir zwei Schweizer Noten aufgefallen, zwei Schweizer Banknoten aufgefallen, deren Zeichnung eine ganz unterschiedliche Botschaft vermittelt. Die 100-Franken-Note, die wir hier gerade sehen, die bringt zum Ausdruck, wenn du reich bist, teile mit dem Armen. Das war in den 60er Jahren übrigens. Dann die 1000er-Note in den 70er Jahren, eine Ameise drauf. Die Message, sei fleißig wie die Ameise, dann wirst du reich. Zwei unterschiedliche Botschaften auf unseren Banknoten. Jakobus schreibt im Neuen Testament dazu, im 4. Kapitel, Vers 13 bis 17, da ist noch etwas. Manche von euch sagen, heute oder morgen wollen wir hier und dorthin reisen, wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Ihr plant so großartig und wisst nicht einmal, was morgen geschieht. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein leiser Hauch, der kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Darum sollt ihr immer nur sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dieses oder jenes tun. Ihr aber seid stolz auf eure Pläne und gebt damit an. Doch eine solche Überheblichkeit ist durch und durch verwerflich. Soweit Jakobus. Und Mose mahnt das Volk an der Grenze zum guten Land mit Vers 18, denkt vielmehr an den Herrn, euren Gott, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Denn er hält sich an den Bund, den er mit euren Vorfahren geschlossen hat und der auch heute auch für euch gilt. Eine vierte Gefahr wird uns noch erwähnt, das ist die Gefahr von anderen Göttern. Wir Menschen brauchen etwas, für das wir leben können, was unserem Leben Sinn verleiht, was unserem Leben Bedeutung gibt. Wir brauchen etwas Größeres, als wir selber sind, für das wir leben. Und wenn nicht Christus, wenn nicht Gott diesen Platz in unserem Herzen, in unserem Leben ausfüllt, dann wird automatisch etwas anderes diesen Platz einnehmen. Das kann eine Person sein oder auch eine Sache sein. Wird an die Stelle von Gott treten und du wirst dir nicht mehr vorstellen können, ohne diese Person oder ohne dieses Ding in deinem Leben je glücklich sein zu können. Vers 19, Mose sagt, wenn ihr aber den Herrn, euren Gott, vergesst und anderen Göttern nachlauft, ihnen dient und sie anbetet, werdet ihr zugrunde gehen. Das versichere ich euch. Also das ist eine Gefahr da, wenn etwas anderes den Platz einnimmt in unseren Herzen, der eigentlich Gott gehört. Und versteht ihr, das können gute Dinge sein. Das kann dein Ehepartner sein. Das können ganz gute Freundschaften sein. Das kann ein Hobby sein. Das kann deine Arbeit, deine Karriere sein. Das kann deine Finanzen können das sein. Das sind nicht schlechte Dinge, sind gute Dinge, aber wenn sie zu wichtigsten Dingen werden, wenn sie den zentralen Platz in deinem Herzen einnehmen, dann können sie zu Gottesersatz werden, wo deine ganze Hingabe, deine Finanzen, deine Zeit, deine Freude, dein Einsatz sich nur noch um die Dinge dreht. Und um die Gefahr geht es hier. Wenn wir Gott nicht immer wieder bewusst ins Zentrum von unserer Aufmerksamkeit stellen, gerade wenn wir satt sind, ihm danken, dankbar sind für all das Gute, was er uns gegeben hat, und ihm unsere Anbetung schenken. Wenn wir das nicht tun, werden automatisch andere Dinge diesen Platz in uns einnehmen, in unseren Herzen. Deshalb also schließe ich nochmal mit dem Wort aus Vers 10, wo Mose das Volk ermahnt und auch uns. Wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Also wenn es dir gut geht, wenn du alles hast, wenn du keinen Mangel hast, dann bleibe dran und gib Gott den Dank, der ihm gebührt, für all das Gute, was er dir gegeben hat. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir hören dein Werben um unsere Herzen aus diesen Worten, wo der Mose da zum Volk geredet hat. Du wunderbarer Schöpfer, der die ganze Welt erschaffen hat mit einer Fülle von verschiedensten Gewächsen und Sachen, die wir noch nicht einmal alles kennen. Und schon so viel Fülle auch erleben auf unseren Tisch, auf unseren Mahlzeiten, in unserem Land, in unseren Läden. Gott, du wirbst um unsere Aufmerksamkeit, dass wir nicht vergessen, dir zu danken für die Fülle und auch für das gute Land, wo wir hier in der Schweiz dürfen drin leben. Und heute Morgen sind wir da, um dir Antwort zu geben auf dein Werben. Ja, wir wollen anerkennen, was du Gutes da hast. Wir wollen anerkennen, wie gut es uns da gehen darf. Wir wollen dir Dank sagen für Versorgung, für unsere Häuser, für unsere Wohnungen, für unsere Arbeitsplätze. Wir wollen dir Dank sagen für die Infrastruktur in unserem Land, für die Nahrung und noch für so viel mehr. Du siehst, Herr, was jetzt uns vielleicht gerade zuvorderst ist, wo wir daran denken und wo wir einfach so froh sind, so dankbar sind dafür, weil es für unser Leben so einen Unterschied macht. Und nicht zuletzt, wenn wir dir auch danken sagen, Jesus, für das wunderbare Geschenk von deiner Freundschaft, von deinem bedingungslosen Ja zu uns Menschen, in guten und in schlechten Zeiten. Du hast Ja gesagt zu uns und dafür dein Leben gegeben, das Ja sichtbar gemacht in deiner Bereitschaft, den ganzen Müll zu entsorgen, den ganzen Müll der Menschheit zu entsorgen an dem Kreuz. Und wir danken dir für das Leben, für die Hoffnung, für den Glauben, für die Liebe, die aus der Beziehung zu dir unsere Herzen erfüllt. Amen.